Hi, willkommen bei Frauen fragen, Frauen fragen. Die eine von uns ist Coach.
Und die andere ist Lehrerin. Wir sind beide um die 40 und haben jede Menge Fragen im Gepäck.
Und die eine ist Mama.
Und die andere genießt das Leben ohne Kinder.
Willkommen also an dich in dieser Runde. Lass uns einfach loslegen.
Keine Tabus, kein Schnickschnack, nur zwei Freundinnen mit vielen, vielen Fragen.
Ja, Fragen an das Leben, an das Frausein und die vielen Dinge, die im Alltag zu kurz kommen.
Ja, dann los. Viel Spaß mit der neuen Folge. Ja, was uns nicht umbringt, das macht uns härter. Du musst halt einfach mal positiv denken. Und wenn du morgens brav dein Dankbarkeitstagebuch führst, deinen grünen Tee trinkst und abends noch ein bisschen meditierst, dann läuft es schon mit der Resilienz, oder? Naja, solche Sätze klingen wie University auf TikTok und manchmal auch wie versteckte Vorwürfe. Aber was steckt wirklich hinter dem Begriff Resilienz? Wie schafft man es, in stürmischen Zeiten aufrecht zu bleiben? Und kann man das wirklich lernen oder muss man einfach der Typ dafür sein? Die Zeiten sind wild und wir haben alle schon ein paar wilde Runden gedreht, Stichwort Corona. Heute geht es um innere Stärke, um Selbstregulation und um die Kunst, trotz allem weiterzugehen. Deshalb sprechen wir heute über genau das. Was macht Menschen resilient? Was hilft? Und was ist einfach nur toxischer Optimismus in Glitzerschrift? Moin, Judith!
Toxischer Optimismus in Glitzerschrift. Klingt irgendwie ganz schön und
Ja,
richtig schlimm.
wenn man dann immer sagt so, ja, und du musst an das Gute glauben und du schaffst das und...
Ja, genau. Und du brauchst nur einfach 500 Routinen am Tag und dann ist schon alles ganz, ganz toll. Und wenn du das nicht machst, bist du selber schuld.
Ja, genau.
So
Trink
ungefähr.
nur mehr grünen Tee, dann wird dein Leben gut.
Ja, aber ich mag doch gar keinen grünen Tee.
Ich mag.
Ach so, ich wollte auch noch sagen, moin.
Ist okay, wir sind schon gut warm gequatscht. Es gab viel auszuwerten und viel vorzubesprechen. Und würde ich sagen, starten wir gleich rein, oder?
Starten wir, und ich bin ja heute dran mit den schnellen fünf. Mal gucken, wie schnell wir es wirklich machen. Starten wir mit der ersten Frage. Was fühlt sich für dich erholsamer an? Zeit allein oder Zeit mit Menschen?
Zeit allein. Also bei mir heißt es dann Oma-Tag und Oma-Tag heißt, ich benutze keine öffentlichen Verkehrsmittel. Ich bin zu Hause, ich versuche da wieder klarzukommen. Ich habe dann gerne Besuch auch von einer erlesenen Anzahl von Freundinnen. Die müssen aber zu mir kommen und es muss schon alles dafür eingekauft sein, damit ich nicht das Haus verlassen muss. Also wenig Menschen.
Also bereitest du dir so einen Tag dann auch richtig vor?
Ja, manchmal ist der Dienstag mein Oma-Tag. Dann geht mein Freund morgens aus dem Haus und ich mag ihn wirklich sehr gerne, aber ich bin dann auch froh, wenn er
Ich
aus dem
weiß, was du
Haus ist.
meinst.
Und genau, dann wird hier so ein bisschen Wellness-Programm abgefeuert und dann wird erstmal aufgeräumt, um ein bisschen klarzukommen. Ich brauche aber Struktur und Ordnung, ne? Team Ratio.
Also ich sehe dich gerade vor mir, wie du dir am Abend vorher noch so die Haare so silber lila färbst für deinen Oma-Tag. Oder früher hatten doch Omis immer so weiß, silber, lilane
Stimmt,
Haare.
stimmt. Ja, ist geil, oder? Sehe ich mich auch drin.
Deine
Ja, vielleicht brauche ich noch
Dienstagsfrisur.
so eine Kittelschürze oder so für den Tag, damit auch für Nachbarn, die zufällig klingeln sollten, ersichtlich ist, dass heute der sogenannte Oma-Tag ist.
Ja. Und zwar nicht, du gehst zu deiner Oma, sondern heute bist du mal die Oma.
Ja. Aber ich liebe das. Dann wird auch nachmittags mal die Glotze angemacht.
Nachmittags erst, Mensch. Mit dem Schnäpperchen und dem Keks.
Meine Großeltern, also anders, eine Freundin hat vor kurzem entdeckt, dass genau diese Routine für sie sehr hilfreich ist. Und zwar war das bei meinen Großeltern das sogenannte Elf-Uhrken. Elf-Uhrken heißt, man hatte ein frühes Frühstück. Dabei hat man natürlich die Zeitung gelesen. Dann geht man ins
Natürlich.
Bad und macht sich fertig. Und dann kruschtelt man so ein bisschen rum. Und so gegen 11 Uhr kommt dann so das erste kleine Hüngerchen.
Es ist so.
Und da setzt man sich dann hin und dann gibt es aber kein Käsebrot, sondern eher so ein bisschen was Süßes, ein paar Kekse und einen Kaffee dazu. Und zeitig Mittag ist ja dann so um 12:30 Uhr und dann kann man nochmal die 1,5 Stunden so ein bisschen über.
Bis zur nächsten Mahlzeit.
Ja, weißt du, was
Oh
das
Gott.
Gute ist? In der Schule ist genau um 11:05 Uhr Pause.
Siehst du? Deswegen ist es dein Job.
Mein Elf-Uhrken.
Also da
Naja,
kannst du
egal.
bleiben, bis du Rentnerin wirst. Ja, ein kurzer, also ich muss dazu auch eine Sache sagen. Tatsächlich ist es bei mir so, ich habe mich richtig doll daran gewöhnt, also habe ich offensichtlich auch schon Oma-Potenzial in mir, dass ich jeden Morgen, wenn ich gefrühstückt habe, also die Bagage ist aus dem Haus, ich frühstücke in Ruhe, dann mache ich mir ein Latte Macchiato. Und dazu gibt es 20 Gramm Zartbitterschokolade.
Wie viel sind 20 Gramm Zartbitterschokolade?
Naja, weil die so verpackt ist, das ist halt immer so eine, also
Ach so.
ich will jetzt hier keine Werbung für irgendwas machen, solange wir nicht dafür bezahlt werden. Aber Es kann auch mal so ein Streifen sein, aber diese, die ich gerade da habe, das hat immer in so
Ah.
einer kleinen Tafel A 20 Gramm.
Oh, ja, das ist quasi ein 11 Uhrken, oder?
Ja,
Oh
manchmal ist es
mein.
bei mir schon 9:30 Uhr, Kind. 39 Jürgen. Na gut, waren ja bisher wirklich schnelle Fragen. Also die zweite, woran merkst du, dass du nur noch funktionierst?
Funktionsmodus korreliert bei mir auf jeden Fall mit dem Grad der Sauberkeit des Badezimmers. Das heißt, wenn man ins Badezimmer geht und dann würde man mal so einmal mit dem Finger über den Boden wischen, dann würde man gleich merken, ob gerade sehr viel zum Funktionieren ist oder ob gerade sehr viel Freizeit ist. Der Mai war sehr busy bei mir, aber mit vielen schönen Sachen. Und der Juni, der flutscht jetzt auch so durch. Und das Erste, was bei mir runterfällt, wenn ich nur noch funktioniere, ist Putzen. Das hasse ich. Gestern wurde mir auch gesagt, du kannst das nicht so gut, oder?
Von Menschen, mit denen du zusammen wohnst?
Ja.
Wie bitte?
Dann habe ich gesagt, ja, aber wie sollen wir es auch lernen? Soll ich da einen
Ja.
Kurs belegen fürs Putzen? Dann sagt er, ja, manchmal sind da so Sachen, die sind dann nicht ganz so sauber. Dann sag ich, ja, es gibt Leute, die können das, machen das beruflich. Ich mache das
Ja.
nicht beruflich.
Ja, wir sind halt auch nicht mehr in die Haushaltsschule gegangen, ne?
Ja, Hauswirtschaft hatte ich nie. Ist auch gut so. Genau, also ich kann
Ja.
nicht gut putzen, liebes Universum. Und daran sieht man dann, wenn das Bad so siffig ist. Und das Zweite, was dann siffig wird, bin ich dann selber.
In Ordnung.
Also, dass ich dann merke, dass ich nur noch aus Trockenshampoo und Ibuprofen bestehe.
Und Käppi trage, obwohl du die trägst, nie Käppi. Das ist bei mir nämlich ein Indikator.
Nee, meine Go-To-Frisur, wenn ich nicht zum Haarewaschen komme, ist viel Trockenshampoo und ein geflochtener Zopf. Man erkennt mich am geflochtenen Zopf, dass ich schon länger die Haare nicht mehr gewaschen habe.
Ah, guck mal, da kommt die Rose wieder. Hat heute einen geflochtenen Zopf, alles klar.
Oi,
Na gut, dann gehen wir mal zur dritten Frage über.
ja.
Wie oft sagst du, ich bin einfach nur müde und meinst eigentlich was ganz anderes?
Ja, kenne ich, mache ich oft, weil ich auch das Gefühl habe, dass die Wahrheit dann auch ein bisschen gemein ist, weil oft bin ich so übermenscht. Also dass ich denke, boah, jetzt quatsch mich nicht noch zu. Also ich liebe ja meinen Job, aber da sind ja schon auch immer viele Sachen, die da im Laufe von so einem Tag an einen rangetragen werden. Und viele so Tabs, die man dann am Ende von so einem Tag offen hat.
Voll.
Und ich möchte denen natürlich allen gerecht werden. Und dann kommt man ins Lehrerinnenzimmer und dann ist da noch was und da noch was und dann muss das noch organisiert werden. Und im Kühlschrank vergammelt gerade irgendwas. Und ganz viele
Oh.
Sachen. Und dann denke ich manchmal so, oh, wenn jetzt alle einfach mal eine Minute schweigen würden, das würde mir so gut tun. Also ich
Sehe
bin
ich.
oft nicht müde, sondern überreizt und übermenscht.
Ja, Übermensch ist ein schönes Wort. Und stell dir vor, du hättest so einen Dornröschenknopf.
Oh. Ja, der hätte wenig Widerstand.
Der
Der
würde
würde auf die
locker,
Welt
locker in
kommen.
der Tasche liegen, ne?
Ja, also ich meine, es ist ja immer irgendwie trubelig. Ne? Ich gehe morgens aus dem Haus, dann bist du in öffentlichen Verkehrsmitteln, dann kommst du in der Schule an, dann rennen alle rum, rennen zum Kopierer, es gibt tausend Sachen. Dann gehst du in die Klasse, da ist natürlich auch trubelig, außer man schreibt eine Klassenarbeit. Und danach ist dann auch irgendwie trubelig, dann ist Pause ist trubelig, dann sitze ich in öffentlichen Verkehrsmitteln, dann ist wieder trubelig, dann komme ich nach Hause und da ist dann so, oh wow, ich bin wirklich sehr müde.
Ja,
Aber
ja.
gleichzeitig, für kein Geld der Welt würde ich irgendeinen Bürojob machen, wo ich den ganzen Tag niemanden sehe. Dann doch lieber so.
Ja, und das heißt ja auch nicht, dass es irgendwie bescheuert ist, sondern es ist einfach nur sehr viel Energie, die du da irgendwie verlierst und die muss ja dann irgendwie auch mal wieder eingefangen werden.
Durch
Deswegen der
Oma-Tage.
Oma-Dienstag. Okay, was hilft dir wirklich, um wieder bei dir anzukommen? Na, das ist jetzt aber die Frage, ob das wirklich eine schnelle Frage ist, so wie die anderen.
Nee, das ist eine schnelle Frage. 6 Wochen Sommerferien.
6,5 bei uns in Berlin, bei euch nicht in Brandenburg?
Ja, aber letzte Woche ist ja
Ach so, stimmt.
Vorbereitungswoche.
Das müssen übrigens alle mal wissen, finde ich. Hintergrundinfo. Ich bin ja eine Lehrergattin. Ich dachte ja immer, bevor mein Mann Lehrer wurde, ja, geil, Lehrer haben ja so viel frei. Ist jetzt auch nicht immer, also doch, im Sommer haben die
Stimmt
schon
auch.
viel frei. Aber man nennt es auch teilweise unterrichtsfreie Zeit. Und gerade in den Sommerferien ist es so, dass die haben nur 5 Wochen.
Ja, wir haben nur 5 Wochen. Ich bin auch dafür, dass alle Leute das auch bekommen würden, zusätzlich zum Urlaub.
Ja.
Ja, will die Wirtschaft den Bach runtergehen? Ja. Aber mal angenommen, man könnte sich trotzdem noch Sommerferien reinbuchen. Das wäre wirklich
Mein
schön.
Gott, ja.
Das wäre
Ja,
schön.
die Sommerferien sind definitiv ein Highlight des Jahres, das stimmt. Und dennoch ist es aber auch so, dass gerade wenn man nicht viel unterrichtet, ist trotzdem mehr, also wenn es so aussieht, als wenn, ja, die ist ja nur 13 Stunden in der Schule und macht Unterricht, kann man das
Ja.
Doppelte nochmal draufrechnen für Vorbereitung und Nachbereitung. Wollte ich nur mal kurz einwerfen.
Ja. Also eine 40-Stunden-Woche habe ich selten, ist meistens mehr. Und deswegen hat man dann halt irgendwann frei. Und du bist natürlich null flexibel, ne? Also wenn ich Geburtstag habe, dann kann ich nicht sagen, oh, dann würde ich gerne Urlaub haben.
Nee, verstehe ich jetzt
Nee.
nicht. Wenn du dir eine Auszeit nimmst, brauchst du Erlaubnis oder nimmst du sie dir einfach?
Ja, also von mir kommt der Satz, ich brauche mal eine Pause, relativ selten. Weil
Warum
die,
kommt der selten?
weiß ich nicht. Ich denke dann
Weil du die
immer,
nie brauchst.
nee, ich brauche nie eine Pause. Ich bin aus
Steck mich
Edelmetall
einfach an den
gefertigt.
USB.
Ich stecke mich an USB, gehe abends auf die Ladestation und am nächsten Tag bin ich wieder 100% Power-Akku voll. Nee, also bei mir funktioniert gut im Sinne von Erlaubnis, wenn ich so ein bisschen krank bin.
Ja, das kenne ich von vielen Klientinnen, dass sie sagen, naja, und ich bin dann manchmal ganz froh, weil ich so ein bisschen kränklich bin und dann wirklich einen Grund habe zu sagen, ich kann jetzt gerade nicht arbeiten oder so.
Ja, ja,
Ja, das
ja.
ist gar nicht so selten.
Ja, und bei uns im Kollegium ist auch typisch, dass wenn dann mal Ferien sind, dass dann auch alle krank sind, weil man sich
Ja.
immer so durch die Wochen schleppt und wenn dann irgendwie 2 Wochen Osterferien sind, dann waren alle irgendwie eine Woche davon krank.
Mein Mann war eigentlich die kompletten letzten Sommerferien krank. Also der ist wirklich die Woche vorher krank geworden und dann war er für die ganzen Ferien krank.
Krass.
Ja, das war
Ich hatte
echt.
ja einmal so eine Phase in meinem Leben, die wirklich sehr stressig war. Da habe ich an der Schule neu angefangen. Das heißt, ich wusste gar nicht, was ich da eigentlich so unterrichten muss. So im Groben natürlich, aber es war natürlich super ätzend. Ich hatte noch den Job bei der Augenoptikerinnung, wo ich am Wochenende noch gearbeitet und unterrichtet habe. Ich hatte noch keine Wohnung in Rathenow. Das heißt, ich bin jeden Tag gependelt.
Ja.
Und ich war frisch verliebt in einer frischen Beziehung. Und da war einfach sehr, sehr viel los. Und das ist vielleicht ein bisschen peinlich, aber wenn ich dann zu meinem Freund gelaufen bin, das war so eine enge Straße mit hohen Häusern und das war im Winter und es war sehr windig und dann dachte ich mir, wenn mir jetzt einfach mal so ein Blumentopf hier auf den Kopf knallen würde und ich dann einfach mal 2 Monate im Krankenhaus liege, oh, es wäre so schön. Dann würde ich einfach mal 2 Monate im Krankenhaus liegen. Da würde mir jemand Essen machen, ich müsste nichts machen, außer gesund werden.
Ja.
Und alle hätten Verständnis dafür.
Und alle würden mir ab und zu einen Blumenstrauß vorbeibringen und einen Schokopudding und ne, ne, ne. Ja.
Ja, so Unfallsehnsucht. Oh Gott, das ist krank.
Naja, nee, du, aber also ich kenne so eine Gedanken auch und ich weiß, dass andere das auch haben. Ich habe, als du das gerade angefangen hast zu erzählen, gedacht, es war so eine enge Gasse und dann habe ich mich einfach ab und zu mal an der Hauswand gelehnt und bin 5 Minuten eingeschlafen.
Ich habe kurz bei fremden Leuten geklingelt und ein bisschen geweint und dann bin ich weitergegangen.
Oh, ja, wir sind ja schön ins Thema eingestiegen. Also, wie kann
Einfach
man.
mal weinen, nehme ich schon auf meine Tippliste.
Genau.
So, okay, also, der transparente Podcast, ne? Man kann uns ja auf Instagram schreiben. Und übrigens haben wir da wirklich noch nicht so viele Followerinnen. Also, könnte noch ein bisschen was, ne? Also,
Bitte,
Frauen
ja.
fragen, Frauen fragen mit dem Kellerstrich.
Unterstrich. Genau. Sabrina meint, es ist ein Kellerstrich. Ich sage einfach, man nennt es Unterstrich zwischen jedem Wort, also Frauen, Unterstrich, Fragen, Unterstrich und so weiter. Dann findet man uns da und dann kann man uns da auch folgen. Und wir haben da mittlerweile auch Bildmaterial. Also so, wenn man den Podcast hört, dann ist ja schon schön, aber es gibt da jetzt auch immer ein kleines Reel, in dem man uns sehen kann.
Ja, und manchmal, wenn man einen Podcast neu anfängt und man kann die Leute noch nicht so auseinanderhalten und dann hat man einmal die Nasen dazu gesehen, dann ist leichter.
Weil unsere Nasen sind ja sehr unterschiedlich.
Ja, sehr unterschiedlich. Genau, und da hatten wir einen Fragesticker drin und da gehe ich mit. Eine Hörerin hat gefragt, was ist eigentlich Resilienz und wofür braucht man das? Und ich muss sagen, so richtig im Kern habe ich es auch noch nicht kapiert. Was
Naja,
ist Resilienz für dich? Wie kannst du es oder wie würdest du es definieren?
also wenn ich es runterbreche und für mich definiere oder auch für meine Klientinnen und Menschen, die in meine Workshops kommen, dann würde ich sagen, es ist sich selbst so gut kennen, dass man weiß, welche Ressourcen man hat und wann man die einzusetzen hat oder wann man die braucht oder wie man die nutzen kann. Also Ressourcen sind ja sowas wie mein Mann ist für mich eine Ressource, meine Freundinnen oder auch ich weiß, wann ich irgendwie Schlaf brauche und mache das dann auch wirklich und sage nicht, ah ja, ich räume jetzt nur noch schnell den Kühlschrank auf oder putze den und mache noch schnell die Wäsche und dies und das, sondern nehme mich wirklich selbst ernst, weil ich mich so gut kenne. Das ist für mich zum Beispiel Resilienz. Wenn mein Mann gefragt wird, den habe ich letztens auch zu dem Thema befragt und der hat gesagt, es gibt dieses eine Gebet, wovon oft die ersten 3 Zeilen zitiert werden, nämlich, warte mal, wie ist es nochmal? Weißt du, welches ich meine? Mit dem, gib mir die
Ja,
Kraft,
ich,
die
ja.
Dinge anzunehmen, die ich nicht ändern kann, gib mir den Mut, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und gib mir die Weisheit, die Dinge zu unterscheiden.
Halleluja.
Das ist tatsächlich auch Resilienz.
Lasse ich mir
Tatsächlich.
sofort auf den Unterarm tätowieren.
Ja, sehr gut. Aber tatsächlich geht es ja darum, wirklich zu sagen, es gibt einfach Dinge, die kann ich nicht ändern. Und da kann ich immer wieder kämpfen und sagen, doch, ich will es aber ändern. Es darf so nicht sein. Aber das verbraucht halt unglaublich viel Energie. Und dann zu sagen, gut, da kann ich nichts machen, dass mein Freund, mein Mann, wer auch immer, irgendwie sich so verhält oder Menschen im Autoverkehr sich so verhalten. Liebe Grüße an die Podcast-Folge vom letzten Mal. Und dann zu sagen, das habe ich nicht in der Hand. Ich habe nicht in der Hand, wie andere Menschen sich verhalten. Ich habe nur in der Hand, wie ich damit umgehe. Und da zu sagen, die Energie lasse ich jetzt, mich da rein zu begeben. Aber eben auch zu sagen, sowas wie ein Arbeitsstellenwechsel, das habe ich in der Hand. Da kann ich Dinge für tun. Das ist nicht immer einfach. Bloß weil ich es in der Hand habe, heißt es nicht, ich kann es super easy machen. Aber da kann ich Energie reinstecken und es lohnt sich meistens dann auch. Und das sozusagen zu verstehen und zu unterscheiden, das ist auch Resilienz aus meiner Sicht.
Ich habe zum Beispiel gemerkt, kurzes politisches Beispiel. Ich war ja komplett überzeugt, dass Donald Trump auf keinen Fall ein zweites
Ja,
Mal
ich auch.
Präsident wird. Also, ich hätte jetzt nicht meinen kleinen Finger dafür verwettet, weil den mag ich auch wirklich gerne. Aber hätte nicht mal viel gefehlt. Also,
Ja, ja.
mir war völlig klar, jetzt wird es die erste Präsidentin in den USA geben.
Ja.
Und ich habe mich schon mal gekämmt und in die erste Reihe gestellt, um zu applaudieren, und dachte so: Jetzt, Ladies,
Kann ja
let's
gar
go.
nicht anders sein. Geht
Kann
ja gar
ja
nicht
gar
anders.
nicht.
Ja,
Und auf
ja.
einmal war das dann doch nicht so. Und auch so, nicht so
Ja.
ganz knapp,
So
sondern auch wirklich.
Roms.
Und
Ja.
dann dachte ich, hä?
Aha.
Krass. Und da habe ich auch gemerkt, dass es irgendwas mit mir gemacht hat. Es hat mich richtig erschüttert. Aber ich weiß auch, dass ich natürlich nicht wahlberechtigt in den USA bin und dass es auch wenig bringt, wenn ich hier mit Trump ist böse Schildern rumlaufe. Also man konnte man sich einfach nur zurücklehnen, das Popcorn rausholen und die 4 Jahre geschehen lassen.
Ja.
Und okay, dann ist der Akt der Resilienz, dass ich mich zurücklehne und sage, ich kann eh nichts machen.
In dem Fall ist der Akt der Resilienz erstmal zu sagen, ich akzeptiere, dass es gerade so ist, weil das kann ich jetzt tatsächlich gerade nicht ändern. Und selbst wenn du wahlberechtigt gewesen wärst, und ich kenne ja Menschen in meinem sehr nahen Umfeld, die das
Stimmt.
sind, müssen auch die das erstmal akzeptieren. Und dennoch kannst du halt gucken, was kannst du, wenn du so ein Gefühl hast von Ohnmacht, oh mein Gott, das ist das Schlimmste, was gerade passiert ist, was soll ich denn tun? Kannst du ja auch Dinge in deinem kleinen Universum versuchen zu tun. Nämlich, du kannst mit anderen Menschen darüber sprechen, du kannst dich erstmal austauschen im Sinne von dir das von der Seele reden. Das ist ja auch ein Teil von Ressource. Ich habe Menschen, mit denen ich über Dinge reden kann, die mich beschäftigen. Oder du kannst Aufklärung machen, was du ja wirklich, wirklich, wirklich viel machst, mit Menschen, die sich eben noch nicht so gut auskennen, denen zuhören und sagen, oder erstmal fragen und hören, was beschäftigt die dazu oder warum haben die so und so eine Meinung und dann eben dein Wissen weitergeben. Das ist auch eine Ressource. Und das sind schon Dinge, die du tun kannst. Aber da ist eben wieder der Unterschied. Was kann ich nicht tun? Ich kann nicht verhindern, dass Donald Trump Präsident wird. Was kann ich tun? Ich kann mit anderen darüber sprechen. Ich kann mir meine Sorgen von der Seele reden und so weiter.
Also ist es das, was meine Mutter sagen würde, dickes Fell. Man hat sich da ein dickes Fell angeeignet, dass die Sachen einen nicht mehr so sehr berühren und wenn sie einen berühren, dass man weiß, wie man damit umgeht.
Den zweiten Satz finde ich fast noch besser oder wichtiger, ja, wie man damit umgeht. Weil dickes Fell ist für mich, also das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, aber dickes Fell ist irgendwie so, auch so ein bisschen so, ja, ist mir halt egal, was soll ich machen? So
Ah, stimmt.
hinnehmen. Ja, so dieser Satz, wie geht's dir, ja, was soll ich denn machen? Geht schon irgendwie. Ich sage jetzt mal das Wort triggert, aber der triggert mich oft, weil Menschen das dann so loslassen, dass sie ja auch eine Verantwortung für ihr eigenes Leben haben. Und zu sagen, ich habe mir ein dickes Fell angeeignet, kann hilfreich sein in bestimmten Momenten. Aber Sprache macht ja super viel. Und wenn ich immer wieder sage, ja, ist mir alles egal, dann finde ich das persönlich eher schwierig. Wenn ich aber sage, da habe ich jetzt irgendwie einen Abstand zu und dennoch ist mir das wichtig, was hier mit unserer Welt passiert und was politisch los ist und ich gucke mal in meinem Universum, was ich tun kann, dann habe ich es ein Stück weit wieder in der Hand und übernehme auch Verantwortung.
Ich habe eine schöne Definition gerade noch parallel gefunden. Also Resilienz entsteht, wenn wir lernen, mit Druck, Schmerz oder Unsicherheit umzugehen, statt davor wegzulaufen. Sie wächst jedes Mal, wo wir nicht zerbrechen, sondern uns neu zusammensetzen.
Ja.
Schön. Ja, komm, hau mal eine Frage raus. Jetzt will ich natürlich raus aus der Theorie, sondern rein in die Praxis.
Rein in die Praxis. Okay, kein
Okay, gucken wir
Problem.
mal, wie es bei dir mit Resilienz aussieht. Gab es in deinem Leben einen Moment, der dich emotional komplett durchgeschüttelt hat und rückblickend zu einem echten Wendepunkt wurde?
Ja. Auf jeden Fall. Willst du den
Möchtest du
hören?
uns mehr erzählen?
Es war 2021, Quatsch, 2001, glaube ich. Also ich war Anfang 2, vielleicht war es auch 2002, auf jeden Fall war ich Anfang 20. Saß in einem Café mit zwei Bekannten und bin danach in die U-Bahn gestiegen. Das war definitiv neben der Geburt meiner Kinder einer der emotionalsten, durchrüttelndsten Momente meines Lebens, weil ich in dieser U-Bahn eine Panikattacke bekommen habe, das erste Mal in meinem Leben, und in dem Moment wirklich überzeugt davon war, das ist jetzt Sterben gerade. Und das war so schlimm und es hat sich definitiv auch fast Jahrzehnte, also ich bin ja jetzt Mitte 40, deswegen kann ich von 2 Jahrzehnten sprechen, auf mein Leben ausgewirkt hat, dass ich nämlich da eine Zeit lang erstmal gar keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr benutzt habe, auch kaum irgendwie in der Supermarktschlange stehen konnte. Also es war so, dass es sich sehr, sehr, sehr stark ausgewirkt hat. Ich habe dann durch Verhaltenstherapie und an mir irgendwie, naja, ich habe, nee, damals war ich noch gar nicht in so einer Reflexionszeit, aber ich habe eine Verhaltenstherapie gemacht und habe das dann irgendwie wieder hingekriegt. Hab mir dann ein paar Jahre später aber ein Auto gekauft und dann war das Thema öffentliche Verkehrsmittel für viele Jahre auch tatsächlich erstmal passé. Was es aber tatsächlich rückwirkend gebracht hat, ist zu verstehen, dass ich mich zu diesem Zeitpunkt selbst sehr, sehr, sehr schlecht behandelt habe. Ich habe mich unter anderem einem Mann hingegeben, der gar nicht an mir interessiert war, und habe lange, lange Zeit dem hinterhergetrauert und habe dem so viel Raum und Präsenz in meinem Leben gegeben, die er nicht verlangt hat. Also ich will, es geht auch gar nicht darum, ihm zu sagen, du hast irgendeine Scheiße gebaut, sondern eher, dass ich gar nicht auf mich gehört habe und gar nicht geguckt habe, was brauche ich eigentlich und geht es hier wirklich um diesen Mann oder um was geht es eigentlich wirklich? Das habe ich mittlerweile alles aufgearbeitet, aber damals war das ein Punkt. Ich habe zu dem Zeitpunkt gerade Abitur nachgeholt, also ich war auf so einem Kolleg für Erwachsene und habe mich irgendwie in Kurse reingesetzt, die überhaupt nicht zu meinem Wesen gepasst haben.
Mann.
Wo ich im Nachhinein auch denke, was war denn da los? Und ich habe mich einfach selbst von mir so schlecht gemacht, habe mich selbst so viel in Frage gestellt. Und im Nachhinein weiß ich, da hat mein Körper dann einfach irgendwann die Notbremse gezogen und gesagt, ey, stopp, hör mal auf, dich so zu behandeln. Und jetzt weiß ich einfach so viel mehr über mich. Ich fahre mittlerweile wieder Öffis. Und
Applaus an dieser Stelle.
genau, für mich ist das wirklich viel wert. Aber damals habe ich es überhaupt nicht verstanden. Und es hat mein Leben wirklich komplett, also es war eine sogenannte Zäsur, wirklich damals. Und hat ganz, ganz, ganz viel verändert. Und mir lange Zeit auch viel Lebensfreude genommen.
Ja, kann ich voll verstehen. Denkst du, wenn du damals mehr über das Thema Resilienz gewusst hättest, hätte dir das irgendwie geholfen?
Ja. Also
Okay.
ich glaube, ich glaube wirklich, wenn ich mehr gewusst hätte, wie sinnvoll es ist, sich selbst zu kennen. Das hört sich so abstrakt an, aber wirklich, wie sinnvoll das ist, zu verstehen, warum man ist, wie man ist, warum man bestimmte Verhaltensmuster immer wieder wiederholt, warum man bestimmte Gedanken hat, dass es überhaupt gar nichts bringt, sich selbst zu verurteilen für Dinge, sondern eher mit einer Weichheit und mit einer liebevollen Art auf sich zu blicken und zu sagen, okay, ich bin jetzt gerade unzufrieden mit meinem Verhalten oder ich bin gerade mit meinem Körper nicht zufrieden oder ich habe gerade irgendwie eine schlechte Note geschrieben oder so. Das sind ja alles Dinge, die passieren. Es wäre auch totaler Quatsch zu sagen, alles läuft super, wenn man resilient ist oder sich besser kennt. Aber mit einer Weichheit, sich selbst gegenüber zu begegnen und zu sagen, das ist okay und ich gucke mal, was ich ändern kann und will und wie ich das ändern kann, ist so viel sinnvoller. Also die eigene Sprache mit sich selbst, die ist so, wenn man die anfängt zu beobachten, die ist oft leider so, so heftig im Vergleich zu Menschen, mit denen du dich halt wirklich unterhältst.
Ciao.
Und insofern hätte ich das gerne früher gewusst, dass es viel sinnvoller ist, mit mir selbst freundlicher zu sein und liebevoller umzugehen. Weil das
Ja.
ist, also ich, eins kurz noch dazu, ich kannte natürlich diesen Satz, ja, du musst dich erst selbst lieben, dann kannst du auch andere lieben oder dann können andere dich lieben.
Ja, aber es sind auch so große Anforderungen und so große Worte. Lieb dich mal
Ja.
selber, wenn du gerade irgendwie Anfang 20 bist und ein, zwei seltsame Beziehungen hinter dir hast. Also da
Ja.
weißt du, also was heißt das denn?
Richtig, genau. Ich konnte damit eigentlich überhaupt nichts anfangen.
Ja.
Und dass Selbstliebe eben auch ist, sich selbst zuzuhören, sich selbst auch, also weißt du, dass ich
Ja,
zum
dich
Beispiel,
ernst zu nehmen, also selber dich
ja.
ernst zu nehmen, wenn du den Impuls hast, boah, ich habe gar keinen Bock, heute auf die Party zu gehen, weil da sind komische Leute und ich habe
Ja.
keinen Bock, da alleine hinzugehen. Ja, dann kannst du es auch mal ernst nehmen. Das heißt nicht, dass man jetzt alles absagen muss, aber dass man da vielleicht ein bisschen genauer hinguckt. Warum will ich da nicht hin? Gibt es da einen Konflikt? Kann ich den vielleicht mal klären?
Ja, oder auch zu sagen, ich bin halt eine Frühaufsteherin und deswegen sind Sachen, die nach 22 Uhr passieren, für mich eigentlich grundsätzlich schwierig. Und ich mag eigentlich, dass ich Frühaufsteherin bin. Ich weiß aber, dass viele Leute um mich herum das doof fanden damals, als so die Partyzeit war. Und dass ich dann so oft gegen mein eigenes Naturell angegangen bin und gesagt habe, ja, ich muss ja jetzt feiern gehen, dann die ganze Nacht da irgendwie feiern war und es eigentlich total ätzend fand und gehofft habe, wir würden jetzt endlich wieder gehen, statt zu sagen, okay, heute entscheide ich mich mal für eine Party, weil ich richtig Bock drauf habe und ich weiß, ich kann es dann auch durchhalten, aber nicht, weil ich muss ja mitgehen oder so. Also so eine Sache. Und da einfach zu sagen, ey, was ist mir wichtig? Was sind meine Werte? Ich wusste auch nicht, was sind Werte? Das habe ich tatsächlich mit
Ja,
Anfang
stimmt,
20.
stimmt. Werte und Bedürfnisse.
Ja.
Das hätte ich mit 16 mal hören sollen. Ja.
Ja, und das irgendwie auch erklärt zu bekommen. Also hast du
Ja.
das in der Schule, war das irgendwann mal ein Thema?
Nein, nein. Ich hatte
Also,
Latein.
ja, irgendwie haben Erwachsene natürlich immer irgendwas gesagt, wie, naja, das sind die Werte oder die Erziehungswerte, die die Eltern einem mitgeben. Aber ich konnte mit dem allen nichts anfangen.
Ja.
Und da irgendwie, ja, den Fokus drauf zu lenken, auch mal eine Zeit lang, um sich selbst besser zu verstehen und auch anderen irgendwie Vorbild sein zu können. Ja, ich glaube, das hätte mir schon was gebracht.
Ja, ich glaube, also wenn man Jugendlichen oder Kindern Resilienz beibringen möchte, dann fängt es dann ja schon in diesem ganzen Schweinesystem an, ne? Also, dass man irgendwie eine bessere Fehlerkultur hat, dass die mitbestimmen dürfen, dass man Routinen hat, die miteinander ausgehandelt wurden. Und liebe Grüße ans Schulsystem, das ist ja überall nirgendwo vorgesehen, weil es natürlich viel Zeit kostet. Und da kommt der Fachunterricht zu kurz. Und
Ja.
ja, keine Ahnung, also schon nur anzufangen mit Fehler sind nicht schlimm. Du hast was Falsches im
Ja.
Heft, schreib's doch mal an und dann können wir alle davon lernen. Also da platzt ja meistens schon der Schädel, weil es dann mit Scham zu tun hat, das anzuschreiben und sich da irgendwie bloßzustellen. Und genau,
Ja.
also wenn man schon schaffen würde, dass Leute eine gute Fehlerkultur haben und Fehler nicht dazu führen, dass man ein schlechter Mensch ist oder blöd ist oder was auch immer, das wäre schon
Oder
ein
dass es
erster
mehr
Schritt.
gefeiert wird, weil in dem Moment, wo du einen Fehler gemacht hast, kannst du ja überhaupt erst raffen, ach so, so macht man es also nicht. Na, dann ist ja geil, dass ich das jetzt mal rausgefunden habe.
Ja.
Also in der Schule gibt es diesen Satz, Fehler sind Helfer. Und der hört sich irgendwie so niedlich und süß an. Und der ist aber, da steckt so viel drin. Das ist einfach
Ja, das
so.
besteht aus den gleichen Buchstaben, Fehler und Helfer.
Stimmt. Ich glaube, das hast du mir sogar schon mal irgendwann erzählt und ich habe das wieder
Aber schön, dass du
vergessen.
immer noch erstaunt bist.
Ja, voll. Wie nennt man das,
Mann.
wenn es aus den gleichen, da gibt es Akronym, ist es ein Akronym?
Nee, ja, vielleicht. Ja, Anagramm ist, wenn man es von hinten wie von vorne, A-N-N-A, das ist
Ja.
ein Anagramm. Ja, Akronym kann sein.
Ja. Ha, ihr merkt, wir sind ultra clever.
Der
Ja.
Wissenspodcast.
Gut, dann würde ich dir jetzt einfach mal eine Frage stellen. Was hältst du davon? Wie erkennst du den Unterschied zwischen gesundem Durchhaltevermögen und purem Funktionieren?
Na, also wenn bei mir, okay, jetzt kommt wieder eine ernsthafte Frage, okay.
Ja, sorry.
Wenn Funktionsmodus bei mir ist, dann fällt als erstes, wie vorhin schon gesagt, Sauberkeit runter. Dann fällt Ernährung runter. Wenn ich dann schon das fünfte Mal das Mikrowellengericht vom Hundenetto gegessen habe, Chili con Carne in der Menüschale. Also dann höre ich auf zu kochen, dann höre ich auf, mir selber ein schönes Frühstück zu machen. Das sind immer die Punkte. Und wenn ich merke, ach, wann habe ich denn eigentlich meine Freundin Wenke das letzte Mal gesehen? Oh, das ist aber schon lange her. Also wenn so ein Funktionsmodus ist, dann merke ich, dass ich es nicht mehr schaffe, so ein Social Life aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, ich habe ein sehr hohes Durchhaltevermögen, manchmal zu viel. Liebe Grüße ans Burnout. Und ich finde da immer schwierig, die Grenze zu erkennen. Es ist dann häufig eher, dass ich es durch so äußere Faktoren merke, wie, wann habe ich das letzte Mal eigentlich was Schönes gemacht? Wann habe ich eigentlich das letzte Mal ausgeschlafen? Und es
Ja.
hilft hier auch ganz gut, dass ich mit einer Person zusammenwohne, die da sehr sensibel ist und die sagt, ey, ganz ehrlich, du bist jetzt seit einem Monat nicht mal einen Tag zu Hause gewesen. Ist das eigentlich noch gut, was du da machst? Was dann ja auch irgendwie so der erlaubnisgebende Gedanke von außen ist. Und ich bin da oft nicht so richtig im Kontakt mit mir. Ich brauche da manchmal auch von außen so den Ordnungsgong, der sagt, so Mädel, jetzt aber mal Hacken
Ja.
hoch, Oma-Tag.
Ja. Ja, ich kenne das auch. Und bei mir ist da mittlerweile wirklich wie so ein Gedanke, der wie so eine Langspielplatte im Hinterkopf die ganze Zeit mitläuft, nämlich, es ist gerade alles zu viel. Es ist gerade alles zu viel. Und selbst von Dingen, die ich wirklich toll finde, also der Mai war bei mir auch pickepacke voll mit Dingen. Und es waren ganz viele schöne Sachen dabei. Und dennoch habe ich irgendwann gemerkt, selbst wenn es nur schöne Sachen sind oder zum größten Teil schöne Sachen, kann auch das zu viel sein. Und
Ja.
wenn ich merke, okay, der Satz, der kommt jetzt wieder. Dann ist klar, okay, jetzt brauche ich auch mal wieder so eine Art, ich nenne es jetzt auch mal Oma-Tag. Und ist auf jeden Fall nötig, meinen Kalender wieder ein bisschen aufzulockern, sozusagen.
Ja, sonst funktioniert es bei mir ganz gut, dass es ja immer der Dienstag ist, wo dann easy ist. Und dann ist Mittwoch, Donnerstag in der Schule, Freitag nach Hause. Dann habe ich halt ein soziales Wochenende und dann habe ich wieder den Dienstag zum Ausruhen. Aber durch die Feiertage war es jetzt alles so ein bisschen durcheinander. Ich war viel unterwegs und es war auch alles richtig gut. Ich meine, wir hatten auch zwei große Termine diesen Monat miteinander. Also es war dein Geburtstag. Und es gab einen Workshop, den du gegeben hast, den wir hier ein bisschen beworben haben, der übrigens, natürlich bin ich nicht unparteiisch, aber unparteiisch kann ich auch sagen, der war wirklich gut, aber es waren dann auch 2 Tage und das Wochenende war damit dann quasi schon fast ausgebucht. Ich war noch auf einem Konzert und es waren alles schöne Sachen, aber ja, man ist dann schon auch sehr, sehr, sehr viel unterwegs und ich glaube, heute Nacht habe ich 10 Stunden gepennt oder so. Also der Akku wurde jetzt dieses Wochenende das erste Mal aufgefüllt und es fing eigentlich Ende April an, dass es trubelig war.
Ja, voll. Also ich war auch, also genau, mein Geburtstag war, dieser Workshop war und ich war dann jetzt auch zweimal im Urlaub, ganz kurz hintereinander und ich habe auch gemerkt, das sind eigentlich alles geile Sachen und gestern war dann aber so ein Tag, wo ich gemerkt habe, ich kann nicht mehr, es ist irgendwie alles gerade zu viel und jetzt war ich doch im Urlaub, aber in diesen Urlauben war ich halt jeweils immer mit Personen, die ich total liebe, diese beiden Personen. Und trotzdem war das ja nicht so, und ich bin alleine irgendwo. Und ich merke zum Beispiel, für mich ist eine Ressource auch alleine sein. Und wirklich, das hätte ich früher, diese Abgrenzung zu sagen, ich brauche jetzt mal Zeit für mich alleine. Das war mir nicht klar, dass es für mich wichtig ist. Da kannte ich mich also noch nicht gut genug. Und dann zu meinem Mann zu gehen und zu sagen, du, ich will jetzt mal einen Tag für mich alleine haben, das war überhaupt nicht möglich. Mittlerweile ist es gar kein Problem mehr.
Bei uns heißt es dann WG-Modus. Also wir haben ja eine Zwei-Zimmer-Wohnung und bei uns heißt dann, heute ist WG-Modus, freies Spiel. Und freies Spiel bedeutet dann, jeder kann machen, was er oder sie möchte. Die Zimmertür ist zu, es wird angeklopft. Ich weiß auch, dass jetzt nicht einfach jemand reinplatzt und das funktioniert ganz gut. Und wie heißt es bei euch nochmal? Ihr habt auch so einen geilen Namen dafür. Jeder
Genau, wir haben den, warte mal, wir haben
macht,
mittlerweile
was
eine
ich.
Abkürzung. MWD WT, mach was du willst, Tag. Also den gibt es so 3, 4 Mal im Jahr bei uns. Da dürfen dann wirklich alle machen, was sie wollen. Insbesondere geht es jetzt um die Kinder und die sind dann komplett pädagogisch richtig unwertvoll. Machen die halt auch, was sie wollen. Das hat in der Regel mit irgendwelchen Bildschirmen zu tun. Und die lieben aber diese Tage. Und es ist was so krass Besonderes zu sagen, oh mein Gott, wann machen wir endlich mal wieder Mach, was du willst, Tag? Heute ist einer dieser Tage. Aber tatsächlich finde ich, wenn es so was Besonderes ist, dann ist es auch, finde ich, total in Ordnung. Und für mich schließt sich noch eine Frage an. Was sagst du erstmal?
Na, für mich gehört auch dazu, so ein bisschen analoge Tage zu haben. Also ich merke auch, wenn ich viel Zeit auf Instagram verbringe, das ist ja so mein Guilty Pleasure. Also ich sehe, dass es mir meistens nicht gut geht oder ich gestresst bin oder ich mich viel vergleiche oder auch sehr streng mit mir bin, dann gucke ich auf meine Bildschirmzeit und die ist irgendwie über 2 Stunden Social Media an dem Tag. Und ich habe schon wirklich hart aussortiert, dass ich da nicht so viel Dreck in meiner Timeline habe. Aber ich bleibe in der vulgären Aussprache, das fickt mir mein Gehirn weg, ne? Also ich habe das Gefühl, ich kann da eine Zeit lang Zeit verbringen und es sind dann auch gute Sachen, die ich mir angucke und dann ist auch irgendwas, wo ich vielleicht noch ein bisschen drüber nachdenke oder ich speichere auch manchmal was und dann gibt es auch die üblichen Kochrezepte, wo ich denke, oh ja, kann man mal machen, den Bohneneintopf. Aber da ist auch wirklich viel Quatsch dabei und wenn ich so einen Oma-Tag habe, dann ist eigentlich gut, wenn der nicht korreliert mit dadurch höhere Social-Media-Nutzung, sondern eher sowas wie Sachen ausmisten, mal einen Podcast zu Ende hören, mal ein Buch lesen und solche Sachen. Das tut mir dann meistens viel besser, als wenn ich dann die Zeit, die ich frei habe, auf Social Media abhänge. Und ja, bekommt mir meistens nicht so gut. Ich hatte ja jetzt mal eine Zeit lang TikTok auf dem Handy und das ist ja noch schneller und noch wilder. Und alter Vater, ey, wenn du da alle Themen irgendwie bespielst und erst auf TikTok hängst, dann auf Instagram, dann vielleicht noch auf X. Also,
Ja,
da kannst du 8 Stunden verbringen, ne? Das ist ein Arbeitstag.
Voll. Also ich bin ja auch ziemlich happy damit, dass ich meinen Coaching-Account auf Instagram irgendwann aufgegeben habe, weil es so ein Vergleichen war mit Kolleginnen und mit wie viele Leute reagieren darauf, was ich hier in die Stories packe, wie viele Leute reagieren auf meine bla 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 Stories, Reels und so weiter. Das war einfach nur noch anstrengend und weil du es, wenn ich es eben als Arbeitsgerät benutzt habe, war es eben auch immer irgendwie da hängen zu bleiben und schon wieder 2 Stunden um, ich wollte doch eigentlich noch das und das machen. Und jetzt ist es also klar, wir sind da halt mit unserem Podcast noch vertreten und das macht aber einfach nur Spaß, da irgendwie mal einen Reel
Ja.
hochzuladen, ein paar Storys zu machen, aber da empfinde ich gar nicht irgendeinen Druck. Und seitdem bin ich auch wirklich so komplett raus aus diesem, ich falle in irgendein Rabbit Hole, was Instagram betrifft. Das ist richtig, richtig geil. Aber ja, ich merke das auch. Also dieses mal nichts am Gerät machen, sondern ein echtes Buch in die Hand nehmen oder tatsächlich nichts machen. Also mich in den Garten setzen und einfach nur,
Gucken.
was?
Gucken.
Gucken. Genau, einfach gucken und hören vor allen Dingen. Und riechen. Also im Moment ist ja auch wirklich wieder ganz wunderbar mit den ganzen Blumen.
Der
Aber ich.
Oma-Podcast.
Also hältst du mal ein bisschen.
Aber warte, hast du auch das Gefühl, dass Resilienz höher geworden ist, seitdem du älter geworden bist? Also wirklich. Ich finde so, also du hast vorhin von so einer seltsamen Beziehung erzählt. Ich habe auch, also ich hatte ja auch wirklich viele schräge Beziehungen in meinem Leben. Liebe
Ja.
Grüße. Und ich war ja auch mit einigen wandelnden Red Flags zusammen. Und im Nachhinein, wenn dann erstmal so 1, 2, 3 Jahre vergangen sind und man sich dadurch auch ein bisschen besser kennengelernt hat und weiß, was man will und was man vor allem auch nicht will, dass dadurch die Widerstandsfähigkeit viel höher geworden ist. Und ich glaube, wenn ich mit dem Wissen von heute jetzt nochmal so 20 wäre, das wäre mega geil. Aber ohne das Wissen würde ich, glaube ich, nicht nochmal 20 sein wollen. Also ich habe das Gefühl, dass dieses Älterwerden, 30 werden, 35 werden, war total geil, um mehr so bei sich anzukommen und dass einem die Sachen auch nicht mehr so auf den Sack gehen.
Jein, also es hat bestimmt auch was mit dem Älterwerden zu tun. In meinem Fall kann ich jetzt nur sagen, es hat ganz viel auch damit zu tun, dass ich in diesen Job gegangen bin und mich da so hart mit auseinandergesetzt habe, mit Selbstentwicklung und mit diesen ganzen inneren Fragen, die man sich natürlich in erster Linie erstmal selbst stellt, wenn man Coach wird, also im Idealfall zumindest. Und mit denen tatsächlich auch mich mit den Prozessen meiner Klientinnen auseinanderzusetzen und da ja auch jedes Mal irgendwie was für mich selbst mitzunehmen. Weil ich kenne auch genügend Frauen in meinem Umfeld, die in meinem Alter sind, ein bisschen jünger, ein bisschen älter, wo ich das Gefühl habe, ja, die sind auch ein bisschen entspannter geworden, aber da sind, also ich kann jetzt nicht sagen, automatisch, du wirst älter und dann wirst du auf jeden Fall auch ruhiger. Die haben schon auch immer noch bestimmte Themen, wo ich so denke, hä, da könntest du doch jetzt durch dein Leben, was du gelernt hast, auch schon drüber hinweg sein.
Ja, ich glaube, vielleicht gehört dazu auch, dass man ein Leben hat, wo man oft selber die Sachen regeln musste. Also, dass
Ja,
man nicht mit
ja.
22 heiratet und dann hat man irgendwie so einen Typen an seiner Seite, der alles für einen wegorganisiert und man zieht dann zu dem in das Haus und muss nichts mehr machen. Also, ich glaube,
Ja.
seinen eigenen Shit auch zu regeln. Also, bei mir war ein Moment, wo ich mich richtig erwachsen gefühlt habe, das war ein Umzug während Corona.
Oh ja, stimmt.
Und da habe ich meinen ganzen Kram gepackt und dann kam da morgens einfach, also ein Freund von mir sagt immer, Probleme erkennen mit Geld bewerfen. Liebe Grüße an den Kapitalismus. Und damals durfte man einfach nicht mit mehreren Leuten zusammen sein. Das heißt, man konnte auch nicht klassisch ein Auto ausleihen und dann 6, 7 starke Leute ranholen, sondern das hat dann ein Umzugsunternehmen gemacht. Und dann saß ich da einfach morgens auf meinen gepackten Sachen und dann kamen Leute, die haben das abgeholt, die sind da hingefahren, die haben es ausgepackt und dann war mein Umzug erledigt, ohne dass
Krass,
eine Person auch nur geholfen hätte.
ne?
Natürlich haben meine MitbewohnerInnen geholfen, die Sachen einzupacken. Aber,
Ja.
ne, so, also ich habe quasi
Ja.
in Anführungsstrichen alleine einen Umzug gemacht. Und dann dachte ich kurz, hä, ich kann alleine einen Umzug schaffen? Wie geil ist das denn? Natürlich war der
Ja.
schweineteuer, aber ist ja egal. Und da habe ich auch gemerkt, ah ja, krass, das kann ich. Und da habe ich mich gleich ein bisschen erwachsener und auch ein bisschen widerstandsfähiger gefühlt, weil ich merke, auch wenn ich Stress mit all meinen Leuten habe und wenn mein Partner morgen sagt, du Hase, wäre besser, wenn du ausziehst, dann würde ich das gelöst bekommen. Also ich hätte einen Weg, wie ich das regeln könnte.
Ja, und das ist ja auch Resilienz, zu sagen, ich erlebe etwas, ziehe danach meine Schlüsse und mache ein Fazit. Das hat gut geklappt, das hat noch nicht so gut geklappt und so werde ich es beim nächsten Mal machen oder so würde ich es dann beim nächsten Mal machen. Also da sind wir wieder bei dem, Fehler sind Helfer. Also ich habe schon so und so oft Umzüge gemacht und jedes Mal habe ich irgendwas da mitnehmen können, was ich beim nächsten Mal auf jeden Fall anders mache, weil es irgendwie Kacke war. Oder das war super gut und das würde ich beim nächsten Mal wieder genauso machen. Das ist aus meiner Sicht auch total, gehört total in dieses Resilienz-Ding mit rein. Aber ich wüsste gerne von dir, also ich habe eine Frage, die sich total anschließt an meine letzte Frage, nämlich, hast du schon mal bewusst auf etwas verzichtet, um deine psychische Gesundheit zu schützen?
Ja, also manchmal brauche ich einfach nur ein bisschen mehr Zeit. Also psychische Gesundheit schützen klingt jetzt so groß, dass man irgendwas mit seltsamen Leuten oder so abgesagt hat. In so Situationen komme ich eigentlich gar nicht mehr so oft, oder? Mal kurz überlegen. Ja, es gibt manchmal so Freundschaften, wo ich dann denke, so, oh, da gehe ich meistens nicht so gut raus aus so einem Treffen, aber das habe ich schon alles relativ runtergeregelt. Da gibt es eigentlich gar nicht mehr so viele Leute in meinem Umfeld, mit denen ich mich dann doch gar nicht so gerne treffe. Ja, manchmal ist es so, dass dann eigentlich die nahesten Leute es dann abbekommen. Also vor ein paar Tagen war ich eigentlich bei einer Freundin eingeladen, mit anderen Freundinnen. Es wurde groß gekocht, aber ich war komplett im Arsch. Ich hatte Migräne an dem Tag, hatte schon eine schöne Migränetablette drin und eigentlich hat alles an meinem Körper gesagt, jetzt
Schöne
bleib
Tablette.
einfach auf diesem Sofa sitzen. Es kann doch nicht so schwer sein. Aber dann hatte ich natürlich auch irgendwie ein schlechtes Gewissen und ich wollte die auch sehen, weil ich die auch wirklich sehr liebe. Und dann bin ich trotzdem losgegangen, bin zum Bus gegangen. Dann war da eine Baustelle und der Bus kam nicht durch. Dann bin ich zu einem anderen Bus gegangen, bin in den Bus gestiegen und dann ist er nur zwei Stationen gefahren und hat gesagt, hier ist Endstation. Und dann dachte ich, okay, das war jetzt auch wirklich das Zeichen.
Das war das Zeichen.
Das kann doch nicht sein, ey. Das Universum macht es mir wirklich schwer, da jetzt hinzukommen. Jetzt steige ich einfach aus. Und zum Glück war dann auch die Gruppe sehr verständnisvoll und hat gesagt, ja, komm, ab auf die Couch. Und dann war das erledigt. Aber da habe ich auch gemerkt, als ich dann wieder zu Hause war, es war eigentlich auch gut, das abzusagen.
Und wahrscheinlich, also würdest du jetzt daraus schließen, beim nächsten Mal sage ich einfach direkt ab und warte nicht, dass der Busser mir dann sagt, hey.
Ja, und ich muss ja auch immer erstmal merken, dass die Leute okay damit sind, wenn ich absage.
Ja.
Dass die dann nicht sagen, ja, okay, dann hassen wir dich jetzt.
Bist raus. Gibt's nicht mehr unsere Freundschaft. Kannst
Du bist
vergessen, du
jetzt nicht
wirst
mehr unsere
gelöscht.
Freundin.
Genau.
Ja, also ich weiß ja eigentlich, dass das nicht so ist, aber ich denke auch, dass man für eine Freundschaft dann auch so ein bisschen was machen muss und dann auch mal da sein und präsent sein muss. Aber wenn ich da mit schlechter Laune nach einer dicken Migränetablette sitze, dann bin ich wahrscheinlich auch nicht so gut da umgegangen.
Naja, und das ist irgendwie ja auch, also dann sich selbst zu fragen, okay, wie würde ich jetzt reagieren, wenn mich eine Freundin anruft und
Ja.
sagt, weil ich habe fette Migräne. Und es darf ja auch sein, dass die enttäuscht ist und traurig ist. Das darf ja
Ja.
durchaus sein. Und dennoch kann sie ja Verständnis haben. Sie kann ja sagen, boah, ich bin voll traurig, dass du nicht dabei bist, weil du voll die Bereicherung bist für mein Fest. Und ich verstehe es trotzdem. Und natürlich ist es kein Problem, dass du nicht da bist. Gut, dass du auf dich achtest. Also auch da zu sagen, mein Gegenüber darf seine Gefühle haben, die auch vielleicht erstmal unter die Kategorie traurige oder blöde Gefühle fallen. Und dennoch ist es nicht dramatisch. Also das ist ja auch wichtig, dass das auszuhalten ist, dass ich jemanden vielleicht enttäusche und trotzdem seine Freundin bleiben kann. So.
Ja, stimmt. Stimmt, ja. Und auch da die eigene Stimme im Kopf, die ist ja dann immer super streng. Und eigentlich bräuchte man da auch mal, dass man sich selber ein bisschen gut zuredet und sagt, ah ja, komm, komm, Mäuschen. Na,
Ja, das
wenn
erwarte.
Migränetag ist, dann ist aber auch wirklich Feierabend für den Tag.
Ja,
Ja,
absolut.
ja.
Und ich meine, es gibt ja Frauen, die tatsächlich ihren Berufsalltag, ich glaube, davon gibt es noch nicht so viele, aber die tatsächlich auch ihren Berufsalltag nach ihrem Zyklus ausrichten und sagen, ich weiß, in der Zeit bin ich voller Energie, da kann ich richtig viel schaffen. Es gibt aber Zeiten, da habe ich weniger Energie, da tut es mir gut, das und das zu machen oder keine Termine mit anderen Menschen zu machen, wo ich irgendwie mich auseinandersetzen muss. Und das ist nicht schwer. In deinem Beruf ist es fast nicht möglich oder gar nicht möglich.
Gehen Sie weg, ich menstruiere.
Ich menstruiere gerade. Können wir
Kann
bitte
heute
diese
nicht
Woche keinen
unterrichten.
Unterricht machen? Aber da tatsächlich zu sagen, ich achte auf meinen eigenen Energiehaushalt. Und wenn ich weiß, es tut mir jetzt nicht gut, dahin zu gehen, dann kann ich ja abwägen. Aber wenn man sich so gezwungen fühlt, Dinge machen zu müssen, also ich habe zum Beispiel, kenne ich auch so eine Situation, wo vermeintlich Freunde irgendwelche Erwartungen an einen haben und man so denkt, boah, da sind jetzt irgendwie fünf Freundinnen, die warten alle auf den Rückruf. Aber ich habe einfach die Energie, die Zeit und die Kraft nicht und vielleicht sogar auch einfach nur nicht die Lust dazu, die anzurufen. Dann ist ja die Frage schon, okay, geht es hier wirklich um richtige Freundschaften oder geht es nur nach, also wenn ich Erwartungen oder wenn mir jemand seine Erwartungen mitteilt und ich nicht einfach sagen kann, wie es mir gerade geht und ob ich das wirklich machen kann und will, erfüllen kann und will oder nicht. Dann ist ja schon die Frage, fühle ich mich da wirklich in einer liebevollen Freundschaft oder nicht?
Ja, ich glaube, man muss in Freundschaften sagen können, ich hab dich gern, aber ich hab keinen Bock.
Ich würde es sogar so sagen, ich habe dich gern und ich habe trotzdem heute keinen Bock.
Ja.
Oh mein Gott.
Krass.
Heute ist ein bisschen deep, ne?
Heute ist eine ein bisschen deeper. Ja, komm, ich baller dir
Ja,
eine
bitte.
Quatschfrage von Latz. Sei ehrlich, wie sieht der perfekte Resilienztag bei dir aus? Und welche Rolle spielen Chips, Trash-TV und Jogginghose dabei?
Okay, das ist eine sehr schöne Frage. Also Jogginghosen habe ich erst vor so ein, 2 Jahren in mein Leben gelassen, weil meine Mutter tatsächlich Ach, Mama, wenn du uns jetzt hörst, ich liebe dich. Aber ich weiß, dass du immer gesagt hast, Jogginghosen sind furchtbar, die darf man nicht zu Hause anziehen.
Ist
Und
deine
du
Mutter Karl
genau, du
Lagerfeld?
kanntest Karl Lagerfeld vielleicht gar nicht oder der war dir scheißegal und trotzdem hast du es gesagt. Also, ich habe so ein Gefühl von, dass es gibt nicht diesen einen Tag, sondern was ich liebe, ist einfach so rumglotzen. Ich weiß, dass es mir aber auch gar nicht gut tut. Also glotzen im Sinne von irgendwas auf einem Bildschirm gucken. Ich weiß aber auch gleichzeitig, wenn ich das den ganzen Tag mache, dann habe ich abends Kopfschmerzen und richtig schlechte Laune. Also so eine Mischung aus, ich gehe morgens um 6 direkt ins Fitnessstudio. Ich weiß, das finden alle immer total absurd, aber ich bin halt eine Frühaufsteherin und ich habe morgens ultra viel Energie. Deswegen ist es für mich die beste Zeit des Tages, sowas zu machen.
Ist da schon jemand um 6? Haben die überhaupt schon offen?
Sie haben offen ab 6, aber und leider sind da immer mehr Leute um die Zeit. Also früher war es
Krass.
geil, so vor anderthalb Jahren, weil da waren da noch nicht so viele. Mittlerweile ist es echt schon gut gefüllt um die Zeit. Das ist richtig krass. Vor allen
Uff.
Dingen jetzt im Sommer, wenn es hell ist. Aber mein Tag sozusagen damit zu starten, mit Sport. Und dann, auch das ist ein bisschen absurd, aber das Haus ist leer, also meine Familie ist nicht zu Hause. Und ich kann dann so einfach tun, wonach mir gerade ist. Und ob das jetzt meine Arbeit ist, weil ich irgendeine Zusammenfassung von einem Coaching schreibe oder irgendeinen Workshop vorbereite oder ob ich die Küche irgendwie putze oder die Wäsche mache. Aber für mich ist es ein geiler und ein resilienter Tag, wenn ich einfach so nach meinem Rhythmus leben kann und produktiv sein kann, wenn ich Bock drauf habe, 2 Stunden rumgammeln kann, wenn ich Bock drauf habe. Aber vor allen Dingen nicht unselbstbestimmt. Was ist das Gegenteil von selbstbestimmt? Nicht selbstbestimmt.
Fremdbestimmt.
Fremdbestimmt, genau, fremdbestimmt. Wenn ich fremdbestimmt bin, finde ich das wirklich, und das habe ich auch erst über mich gelernt in den letzten Jahren, finde ich das wirklich, wirklich schwierig. Ich liebe Selbstbestimmtheit, das liebe ich, und ich liebe Abwechslung. Ich liebe es, wenn sich Dinge nicht immer wieder wiederholen, sondern wenn ich immer wieder Neues erleben kann, immer wieder es so machen kann, wie ich es gerade will. Das ist für mich ein perfekter, resilienter Tag.
Okay, und wenn du mal so drauf guckst, was so deine hauptsächlichen Ressourcen sind. Was ist da so deine Top 3? Also die Sachen, die dir helfen, wenn du merkst, du bist ein bisschen im Stress und du brauchst jetzt mal so ein bisschen auftanken. Vorhin hast du gesagt, dein Mann ist auf jeden Fall eine große Ressource.
Genau, mein Mann und fast auf der gleichen Ebene würde ich aber auch sagen, meine Freundinnen, also da gibt es jetzt so 3, 4, ich gucke dich mal so an, mit denen ich einfach wirklich das Gefühl habe, ich kann jedes Thema besprechen und ich könnte auch nachts um 3 anrufen, mache ich in der Regel nicht, aber ich könnte nachts um 3 anrufen und sagen, das und das geht mir gerade durch den Kopf, auch wenn es vielleicht für die andere Person völlig unrelevant ist oder scheint und trotzdem nehmen die mich ernst. Das ist auf jeden Fall eine wichtige Ressource. Sport tatsächlich, also Bewegung und dieses einfach meinen Körper bewegen, das habe ich gemerkt, ist eine richtig, richtig wichtige Ressource für mich geworden. Habe ich schon 3 gesagt?
Nö, aber einen haben wir wahrscheinlich gemeinsam raus in die Natur fahren, ne?
Hm,
Also
ja.
mal so eine Stunde durch den Wald latschen macht meistens, dass die Akkus wieder irgendwie angenehmer voll sind.
Schöne, schöne Dinge sehen, also ro an Rosen riechen und irgendwie so ein schönes Licht in der Natur sein. Sind wir jetzt wirklich beim Boomer-Podcast angekommen?
Möchte sehen, wenn du gestresst bist und mal kurz an einer Rose riechen möchtest.
Mache ich tatsächlich, also tatsächlich ist es, meine Freundin und Nachbarin von gegenüber hat einen fantastischen Rosengarten und
Kannst du
es
mal an
hilft mir
mir
wirklich.
riechen, wenn du willst.
Sehr gute Idee. Tatsächlich
Meine
hilft mir das.
Achseln sind bereit.
Die Roseachseln. Ja, aber irgendwie schönes angucken. Ich merke, wenn, also ich kann zum Beispiel an mir erkennen, wenn ich gestresst bin, dass ich dann auf meinem Laptop shoppen gehe, obwohl ich nichts brauche.
Oh
Das ist für mich
ja.
ein Zeichen für, okay, offensichtlich
Ja,
bist du gerade,
Quatschprodukte im Internet bestellen. Liebe
ja,
Grüße
genau, Gott. Dieses, da bin ich entweder hart über- oder unterfordert oder irgendwie so in so einer Fremdbestimmtheit gefangen, dass ich irgendwie das versuche damit zu kompensieren. Das ist aber gar keine gute Ressource für mich. Insofern,
Temu.
wenn ich das mache, dann weiß ich, ah, irgendwas ist gerade im Ungleichgewicht.
Ja.
Ungleichgewicht.
Ja, bei uns wird ja auch viel mit Humor gearbeitet.
Bei uns?
Also,
Was?
dass man ein kleines Späßchen über Sachen machen kann, auch wenn das ernst ist. Das ist in meiner
Aha.
Familie, glaube ich, auch sehr verwurzelt und dadurch sind die Sachen auch nur noch halb so schlimm. Und wenn wir heute schon beim Oma-Tipp-Podcast sind, also ich habe ja hier Journaling für mich entdeckt, für alle Zuhörerinnen über 50. Man könnte sagen, das ist Tagebuchschreiben.
Ja, könnte man auch sagen.
Und die zeitlichen Abstände zwischen den Einträgen sind bei mir zwischen 3 Tagen und einem Jahr.
Ja,
Und ist
ja,
auch okay. Und
ja,
ich habe immer
voll.
das Gefühl, ich gehe da mit so einem unaufgeräumten Kopf rein, schreibe dann so das ganze Gedöns runter und habe am Ende das Gefühl, dass ich wirklich im Kopf ein bisschen aufgeräumter bin.
Ist
Ist
auch so.
krass, oder?
Ja, aber also das gebe ich auch immer mit als Tipp und sage ich eigentlich jedem. Also ich bin jetzt nicht die Schreibermaus, sondern ich mag es eigentlich eher irgendwie dann auf mein Handy in diese Quatsch-App zu sprechen. Ich glaube, Sprachmemo oder so heißt die. Aber tatsächlich es aus dir rausfließen zu lassen und zwar komplett ungefiltert. Und wenn es nicht mal richtige Sätze sind, sondern nur einzelne Worte oder wenn es ultra lange Sätze ist, eigentlich scheißegal. Hauptsache, du versuchst es möglichst filterfrei und wertfrei rauszuschreiben und einfach quasi, also wenn man sich das vorstellt, es fließt aus dem Gehirn in deinen Arm, mit dem du schreibst, in die Hand und es fließt aus dir raus. Und dann hast du es erstmal aus dir raus und hast es irgendwie vor dir und kannst es nochmal durchlesen oder nochmal anhören. Das ist so hilfreich. Immer wieder. Wenn du also wirklich merkst, ich kann jetzt gerade mit niemandem sprechen oder ich will auch mit niemandem sprechen, ich will es trotzdem loswerden, dann her mit dem Tagebuch.
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 Ah, herrlich.
Wie
Ja.
sehr, also ich würde dir auch noch eine Frage geben. Wie sehr hängt denn dein Selbstwert an deiner Produktivität? Schöner Blick.
Ja, also ich bin ja so ein Westkind des Kapitalismus, ne?
Schon mal gehört.
Und also mir fällt es total schwer. Also ich war ja mal 1,5 Jahre krankgeschrieben. Und da hatte ich Krebs und dann hat man auch wirklich jeden Grund, nicht arbeiten zu gehen und zu Hause zu bleiben. Und bei mir hängt schon auch Selbstwert und Produktivität sehr stark zusammen. Also 100% ja. Und in der Zeit war es total schwer zu sehen, dass ich ja auch irgendwie ein Teil der Gesellschaft bin, obwohl ich ja jetzt gerade gar nichts leiste. Also mein Leisten war gesund werden, damit ich dann danach wieder was machen kann.
Oh
Und
Mann.
in der Zeit habe ich auch nur Geld gekostet, ne? Also es war ja alles teuer, was die da in mich reingepumpt haben. Und da ist es mir wirklich schwer gefallen. Und bei anderen ist es gar nicht so. Also wenn jetzt jemand in Elternzeit ist, dann denke ich, oh Gott, ja, ich will keine Sekunde tauschen. Das ist mega stressig. Oder wenn Leute, die im kreativen Bereich arbeiten, mal 2 Monate nichts machen, denke ich, ja, du musst deine kreativen Akkus aufladen. Ist ja klar. Aber wenn ich meinen kleinen, popligen Teilzeitantrag stelle, ne, dass ich nur 80% unterrichte statt 100,
Wie
dann.
kannst du nur?
Ja, das ist in meinem Kopf die ganze Zeit, ja, es geht ja nicht anders. Ja, ich kann den Job halt 100% und schlecht machen oder 80% und ganz okay. Aber es geht ja nicht anders, weil wir ja keine Zeit haben. Und da merke ich, dass Produktivität bei mir mit dem Selbstwert sehr, sehr eng verwandt ist. Und das ist auch echt schwer, da rauszukommen, weil es natürlich auch viel so meine Prägung ist und bei uns in der Familie schon auch wichtig war, dass man nicht nur mit lauter Fünfen nach Hause kommt und dass man auch so ein bisschen. Naja, so das Ganze im Blick hat und seinen Teil zur Gesellschaft beiträgt und voll schwer da rauszukommen. Ja.
Ja, also die Rechtfertigung vor dir selbst, dass Dinge in Ordnung sind.
Ja, voll. Einfach auch mal nichts zu machen, da, ja genau, da brauche ich schon einen leichten Schnupfen, damit es mir leichter fällt.
Dann, was soll ich jetzt machen? Ich kann ja nicht anders. Ich will ja auch nicht die anderen anstecken. Und wenn ich jetzt direkt trotzdem arbeite, dann dauert es nur länger. Also es ist schon besser, wenn ich jetzt. Also dieses, was hatten wir vorhin, hatten wir doch den erlaubnisgebenden Gedanken.
Ja.
Ja, schöne Grüße an Baywatch Berlin. Hat das
Stimmt.
nicht Jakob Lund gesagt?
Bestimmt. Bestimmt.
Aber tatsächlich so dieses, naja, okay, ich kann ja jetzt nicht anders. Also dieses vor sich selbst rechtfertigen, da kann ja jetzt jeder mal, der hier uns gerade zuhört, darüber nachdenken, wann sind Momente, wo man vor sich selbst etwas rechtfertigt, wo man aber von anderen denkt, hä, du musst es doch nicht rechtfertigen, ist doch völlig in Ordnung, dass du dich so verhältst. Ja, gar kein Problem, natürlich.
Ja. Ja, ist bei mir total miteinander verheiratet, Selbstwert und Produktivität. Und ja, keine Ahnung, wie das wäre, wenn auf einmal Lehrkräfte durch KI ersetzt werden und man zu Hause sitzt und gammelt.
Oh Gott.
Würde ich natürlich sofort irgendwas anderes machen und mich da rein nörden.
Ja, aber das ist genau, oder was heißt genau das, aber so ähnlich merke, also weil du mich vorhin gefragt hast, was ist mein perfekter resilienter Tag oder Resilienztag so. Ich fände es eben auch ätzend, den ganzen Tag auf der Couch zu legen und mir irgendwas reinzuziehen. Und trotzdem finde ich, also egal ob es jetzt Trash-TV ist oder Arte-TV, in irgendeine Doku oder irgendwas, aber so dieses nicht, weißt du, bei Arte hat man so das Gefühl, man lernt ja noch was. Wenn man sich jetzt irgendwie Trash-TV anguckt, dann ist ja nicht mal das gegeben. Aber so dieses Gefühl von, ich habe ja nichts geschafft heute, ich habe ja nichts geleistet. Ich glaube, das fällt wirklich vielen Menschen schwer, das vor sich selbst zu rechtfertigen und zu sagen, ja, ist auch in Ordnung so. Und ich merke also an so einem Tag, wo ich sage, ich mache jetzt nur, was ich will, da bin ich trotzdem in irgendeiner Art und Weise produktiv, aber eben selbst gewählt. Und ich glaube, das macht auch einen Unterschied, ob ich, da sind wir wieder bei Fremdbestimmung, ob ich Sachen machen muss oder ob ich einfach Bock drauf habe, das jetzt so zu machen.
Ja, und mit einer guten Prise Kapitalismuskritik kann man ja auch sagen, ich entziehe mich heute mal diesem System, ihr könnt mich alle mal. Und es gibt ja manchmal auch so Firmen, die dann ihren Mitarbeitenden so Resilienz-Workshops anbieten. Da gucke ich auch manchmal mit so ein bisschen Gänsehaut drauf und denke, weiß ich nicht, ist es denn jetzt so
Ja.
gut, dass ihr euren Leuten beibringt, wie sie noch widerstandsfähiger werden, um in eurem Schweinesystem weiter zu bestehen?
Ja,
Wäre es
voll.
nicht einfach gut, wenn ihr denen mal 5 Tage mehr Urlaub
Ja.
gebt?
Ja, und wie die dann mit ihren Tagen Urlaub umgehen, ist ja die Frage. Also Urlaub ist ja auch nicht gleich einfach nur auf der Ecke, auf dem Sofa rumflatschen und nichts machen. Also das definiert ja auch jeder für sich anders. Aber ja, es ist, ich glaube, Resilienz ist ja auch gerade so ein modernes Thema, ne? Also so,
Ja, stimmt.
wenn du resilient sein willst, dann musst du jetzt nur das und das und das befolgen. Also jeden Tag journalen, auf jeden Fall. Grünen Tee hatten wir ja auch schon. Meditation, Yoga, was fällt da noch alles mit rein? Also das war etwas, was mich auf Instagram immer hart gestresst hat. Irgendwie so dieses Gefühl von, die Menschen, die das gucken, denen wird gesagt, wenn du das alles einhältst, dann, also dann hast du ein super gutes Leben, bist du mega resilient und alles ist total schick.
Ja, und gleichzeitig checken die Leute aber nicht, dass nur gucken ja nicht hilft. So ist es ja mit allen Sachen auf Social Media. Dass wenn ich mir da angucke, wie jemand ein Tagebuch schreibt, dass es nicht das Gleiche ist, als wenn ich selber ein Tagebuch schreibe. Nur das Wissen, dass ein Tagebuch helfen könnte, heißt ja noch nicht, dass ich wirklich ins Handeln komme. Und dann wird ja erst ein Schuh draus.
Ja, genau, aber eben auch dieser Druck, oh Gott, ich muss das jetzt alles machen. Also wie oft spreche ich mit Leuten, die sagen, ich habe doch schon so krasse Tagesroutinen, ich mache doch schon das und das und das und das, wurde mir doch alles gesagt, dass es dann ein tolles Leben ist und jetzt mache ich das alles, aber sich dann klarzumachen, ich glaube, das habe ich auch schon wirklich oft in dem Podcast gesagt, sich klarzumachen, nein, nicht die Anzahl deiner Routinen und dieses Durchziehen, egal was ist, ist das Wichtige, sondern dir deine für dich gültigen und für dich passenden Routinen rauszusuchen und dann zu gucken, bringen die mir was oder bringen die mir nichts, machen die mir eher Druck und auch immer mal wieder zu evaluieren und zu sagen, hat es jetzt die 4 Wochen irgendwie mir was gebracht oder hat es mir eher Stress gemacht?
Apropos 4 Wochen und Stress und so, wie war denn eigentlich Corona bei euch? Also ich weiß ja, dass so eine ziemliche Ausnahmesituation für viele war. Ich merke das manchmal in Gesprächen mit meinen Schülerinnen und Schülern, dass die da ja auch sehr jung waren, ne? Also sie waren dann irgendwie so 15 manchmal und wollten eigentlich auf die ersten Partys gehen und
Oh
dann
Gott,
ging aber
stimmt.
gar nichts. Also wenn du
Ja.
so 16, 17 während Corona gewesen bist, ist das ja ein richtiger Schmerz.
Meine Geschwister waren in dem Alter.
Stimmt, du hast ja auch Gen Z-Geschwister. Ich
Ja.
habe Gen Z-Schüler. Und man sagt ja oft, dass diese Generation so ein bisschen so die Generation Snowflake ist, die halt nicht so resilient sind und nicht so widerstandsfähig und dass es ja auch irgendwie damit zu tun hatte, dass sie während Corona nicht so ernst genommen wurden. Ich weiß, dass in der Zeit gab es bei uns häufig die Situation, also ich lebe ja mit einem Partner in der Zeit zusammen, vorher noch in der WG. Und ohne Kinder. Das heißt, dieses ganze Homeschooling-Gedöns hat mich nur in dem Sinne betroffen, dass ich Homeschooling bei Schülern machen musste, aber nicht für eigene Kinder. Und wenn dann erstmal wieder Klopapier im Haus war, dann war eigentlich alles ganz okay. Und ich habe dann eher gemerkt, dass es total schön ist, mit Freunden Kontakt zu haben und wie wertvoll meine Freunde sind und wie schön es ist, in der Natur zu sein und draußen zu sein. Also ich habe da eher gemerkt, dass Natur und Freundschaft so eine große Ressource bei mir ist und es ist auch total Spaß gemacht hat, als es dann wieder losging. Ich weiß noch, als die Clubs dann wieder auf hatten in Berlin, ne? Das war so krass. Da waren
Ja.
wir, glaube ich, einen Monat lang, jedes Wochenende in dem gleichen Laden und dann
Ja.
auch wieder Menschen ohne Maske zu sehen. Ich war so glücklich und ich fand
Ja.
die Leute auch alle so schön. Ich dachte, oh, es
Ja.
ist geil, jetzt geht's wieder los. Und ja, wie war das bei euch? Wie hast du die Zeit wahrgenommen? Hat es eher Resilienz bei dir gefördert oder so eine Familienresilienz aufgebaut oder war es einfach nur super ätzend?
Nee, also ich muss sagen, für uns vier. Also meine große Tochter war zu dem Zeitpunkt in der 2. Klasse, mein Sohn war noch ein Kita-Kind. Und am Anfang, das war ja so, dass es, als es gestartet hat, das Wetter so mega geil war.
Oh
Also
ja, stimmt.
wir haben ja einen Garten zum Glück. Und das war absurd, dass wir einfach so geiles Wetter hatten und einfach super viel im Garten sein konnten. Ich weiß, dass wir absurderweise dann so die Gärten, also wir haben eigentlich offene Gärten mit unseren Nachbarn. Und dann haben wir so ein Band gespannt und gesagt, ja, jeder bleibt jetzt in seinem eigenen Garten. Und wir haben dann aber so Hörbücher zum Beispiel angemacht für die Kinder. Und die haben dann in den eigenen, also so in den unterschiedlichen Gärten gelegen und haben so eine große Box gehabt. Und die konnten dann sozusagen zusammen Hörbücher hören. Aber jeder auf seiner Liege in seinem Garten. Das war irgendwie ganz süß. Aber eine Sache, die wirklich, wo ich sage, das hat auf jeden Fall meine Resilienz gefördert oder die Familienresilienz. Es war so, dass unsere Tochter wirklich echt ein Thema hatte mit diesem Homeschooling, weil es auch nicht gut organisiert war. Und ich glaube, das war nicht wegen der Schule, sondern weil alle damit überfordert waren, was ist denn Homeschooling? Und dann für eine Zweitklässlerin oder für
Krass.
Zweitklässler irgendwie sich was zu überlegen, das war einfach alles schwierig. Und da gab es einen Moment, wo ich dann auch so Zoom-Calls miterlebt habe und gemerkt habe, wie das alles so läuft. Und dann in der Schule angerufen habe und gesagt habe, das funktioniert für uns nicht und ich will nicht, dass meine Kinder oder insbesondere meine Tochter später auf diese Zeit zurückblickt und sagt, das war vor allen Dingen von Streit geprägt und Mama hat da so viel rumgemotzt und ich musste so viele Sachen machen, die ich nicht will. Und dann habe ich gesagt, dass wir jetzt gar kein Homeschooling mehr machen werden, dass wir uns daran nicht mehr beteiligen werden. Und von da an war es viel, viel, viel entspannter zu Hause. Und natürlich haben wir uns trotzdem auch mit Dingen auseinandergesetzt, aber wir haben uns einfach komplett dem widersetzt, zu sagen, wir machen jetzt irgendeinen Homeschooling-Scheiß.
Hat
Wir
sie die
haben
Klasse dann
dann,
wiederholt oder wie habt ihr das organisiert?
genau, wir haben zum einen die Schule gewechselt, weil durch das Homeschooling halt auch ein paar Sachen offengelegt wurden, die mir vorher nicht bewusst waren, die mir dann aber Sachen erklärt haben, warum meine Tochter dort in der Schule nicht glücklich war. Wir haben dann gesagt, da sie ja eh in so einer Jül-Klasse war, also das nennt sich jahrgangsübergreifendes Lernen, da sind immer drei Klassenstufen in einer Klasse. Und dann haben wir gesagt, wir wollen, dass sie die zweite Klasse einfach nochmal wiederholt. Und es hat, komischerweise hat es wirklich einfach funktioniert. Ich glaube, das ist nicht immer so einfach, in dem Fall hatten wir irgendwie Glück oder so. Aber das war total gut, da auch auf mein Bauchgefühl zu hören und nicht zu sagen, na, das müssen wir jetzt dann wohl machen. Wenn jetzt gesagt wird, Homeschooling, dann müssen wir das jetzt so machen. Und wir Eltern machen was falsch, wenn unsere Tochter es nicht kann, sondern zu sagen, das funktioniert hier gerade nicht. Dann war ja mein Mann, der Lehrer, ist immer in seinem Arbeitszimmer und hat da selber Homeschooling machen müssen. Ich hatte ein Kita-Kind, also es gab wirklich Momente, die mich sehr, sehr unglücklich gemacht haben. Und dann diese Entscheidung zu treffen, zu sagen, okay, zu unserer Familie individuell gehört jetzt, dass wir sagen, wir machen das so nicht mehr, sondern wir machen es so, wie es für uns passt, war die beste Entscheidung, die wir treffen konnten. Und dann hatten wir, ja, natürlich gab es auch Momente, die irgendwie schwierig waren, aber ich würde sagen, grundsätzlich hatten wir eigentlich eine geile Zeit meistens. Also ich kann mich da jetzt gar nicht so beschweren. Und ich sehe aber auch, dass es ganz viel mit Menschen gemacht hat. Also wir hatten das Glück,
Ja.
dass wir einfach allein, dass wir zu viert in unserem Haus gewohnt haben, hat
Ja,
dazu geführt,
Platz
dass wir
zu
nicht in
haben.
dass wir nicht in
Ja.
Einsamkeit waren, dass wir Platz hatten, dass wir eine Natur um uns rum hatten. Und wir hatten schon echt das Privileg, dass es aufgrund dieses Settings und der Umstände uns gut ging, muss ich sagen.
Ja, ich habe auch gemerkt, dass mir bei mir auch das Thema Einnörden und Wissen eine große Ressource ist. Also wir kommen ja beide aus dem Gesundheitsbereich und wenn dann da irgendwelche Pressekonferenzen waren oder ich habe ja immer hier diesen NDR-Podcast mit
Christian Drosten.
Christian Drosten gehört und also da brauchte man ja vielleicht so ein bisschen Vorwissen oder so ein bisschen Kenntnisse in dieser medizinischen Sprache, um da so mitzukommen. Aber ich war da so drin in dem Thema und diese ganzen Statistiken und Studien und was das bedeutet, mit welchen Fallzahlen. Also ich habe gemerkt, dass so dieser Satz Wissen ist Macht, der mir auch wirklich geholfen hat. Also auch als ich Krebs hatte, wenn ich verstanden habe, warum die das jetzt machen müssen und warum das vielleicht ein bisschen ätzend ist. Aber die Studien sagen, dass dann das und das und das daraus Gutes rauskommt. Das fördert bei mir auch auf jeden Fall sehr stark eine Akzeptanz und dass man so ein bisschen anpackt und mitmacht. Und genau, Wissen und Einnörden ist bei mir auf jeden Fall auch eine große Ressource. Also sich mit diesen Themen beschäftigen zu können und die Zeit zu haben, sich da reinzudenken.
Ja, das hat mein Lehrer, als ich Resilienztrainerin geworden bin, hat mein Lehrer das auch immer gesagt, dass also Angst ist oft ein Nicht-Vorhandensein von Wissen, sondern dass du Angst vor etwas hast, wo du gar nicht genau weißt, was passiert und auch vor allen Dingen nicht verstehst, warum Dinge so sind. Und das wiederum macht dann eben so ein großes Gedankenkarussell auf und so, und es könnte so und so kommen und vielleicht macht das Medikament so und so und weiß nicht, also so Unwissenheit und das fördert dann eben auch so stark die Angst. Aber wenn du, umso mehr du das durchdringst und verstehst, umso klarer kannst du dann eben, wie du es ja schon gerade beschrieben hast, sagen, na okay, dann verstehe ich das jetzt und dann akzeptiere ich das auch viel mehr.
Ja,
Voll.
stimmt. So, haben wir noch was?
Ich finde, also, nö, ich habe jetzt keine Frage mehr. Ich finde, das
Echt?
war es jetzt. Naja, ich hätte immer noch Fragen, aber ich glaube, so von der Zeit her, wir haben jetzt eine knappe Stunde gesprochen. Würde ich sagen, machen wir einen Sack dicht. Nee, wie sagst du immer?
Nee, warte mal, warte mal. Habe ich nicht noch eine Frage? So schnell kommst du mir hier nicht vom Haken, Fräulein.
Naja, also ich habe schon noch, ich habe zum Beispiel die Frage, was tust du, wenn
Nee,
du dich
warte, ich will
ein.
erst gucken, ob ich nicht noch eine. Okay. Du darfst.
Gut. Was tust du, wenn du dich eigentlich regenerieren willst, aber dein innerer Antreiber tobt?
Ja, der innere Antreiber, der kriegt dann schon auch noch so ein paar Häppchen ab. Also, wenn ich weiß, die To-Do-Liste ist 20 Punkte lang und der sagt weiter, weiter, weiter. Also, Resilienz funktioniert bei mir im Kopf auch häufig so. Du kannst dich vielleicht daran erinnern, als viele Menschen nach Deutschland gekommen sind, weil es in Syrien einen Krieg gab. Da hat Frau Merkel eine Rede gehalten. Die hat gesagt: Wir sind ein starkes Land. Wir haben schon vieles geschafft. Wir schaffen das.
Kann ich mich erinnern.
Und die Sätze, die habe ich dann immer im Kopf. Ich sehe dann die Mutti stehen mit der Merkel-Raute. Das kommt ja schon, weil ich das zweite Mal über Frau Merkel spreche in diesem Podcast. Also, ne, das ist jetzt nicht, dass ich
In
selber
Ordnung.
so Merkel-Ultra bin, aber so ein paar Power-Sätze, die finden auf jeden Fall in meinem Kopf statt. Wenn ich dann so viele Sachen noch auf dem Zettel habe und mein innerer Antreiber mir ordentlich in den Arsch tritt, dann habe ich ganz oft den Satz im Kopf, dass sie dann sagt: Wir haben so vieles geschafft. Wir schaffen das.
Ja.
Dann mache ich noch
Yes.
zwei, drei Sachen und dann kommt der Oma-Tag.
Ja, tatsächlich, also das ist auch wirklich ein gutes Resilienzding zu sagen, was habe ich denn in der Vergangenheit alles schon geschafft?
Ja.
Ich, also, wenn, also zum Beispiel, wenn man zum Zahnarzt geht und weiß, oh
Oh
Gott,
ja,
da
stimmt.
passiert jetzt irgendwie das und das. Wurzelspitzenresektion, Wurzelkanalbehandlung, Zahnreinigung, die schmerzhaft sein kann. Dann zurückzublicken und zu sagen, habe ich alles schon mal geschafft?
Stimmt. Ich
Und
habe schon ganz andere Sachen geschafft. Ich habe zwei Kinder auf die Welt gebracht, wie bei
das
dir.
ist bei mir auf jeden Fall der Powersatz, wenn ich merke, oh Gott, das ist jetzt richtig, hey, du hast zwei Kinder auf die Welt gebracht und es ist alles gut gegangen. Oder wenn ich immer wieder in einem Flieger sitze und mir denke, oh Gott, da bin ich jetzt 12 Stunden in dieser Röhre gefangen. Sagen, ja, hast du schon mal geschafft, du bist schon mal in 28 Stunden nach Neuseeland geflogen, hast du auch geschafft und dann ja bist du auch wieder zurückgekommen und so.
Schön auch, dass so ein Flugzeug als Röhre gezeigt.
Für mich ist es einfach nur eine Röhre. Eine sehr große Röhre, die sehr weit oben in der Luft ist, wo man nicht sagen kann, hey, Herr Fahrer, ich habe jetzt gerade keine Lust mehr, kann ich bitte aussteigen?
Dauert doch länger als gedacht. Ja, also ich
Genau.
finde den Punkt auch wichtig, dass Resilienz nicht angeboren ist, sondern.
Ah, gut, siehst du, es ist gut, dass wir den Podcast noch nicht beendet haben.
Ja,
Sehr
siehst du,
gut.
ich habe hier nämlich noch den Nerd-Teil, der kam nämlich noch
Ja,
gar nicht. Also,
Entschuldigung,
Resilienz
Entschuldigung.
ist nicht angeboren, sondern entwickelt sich durch Erfahrungen, Beziehungen, auch die toxischen Beziehungen mit komischen Ex-Freunden und gezielter innerer Arbeit. Praktisch
Ja.
gesehen entsteht sie durch eine Mischung aus folgenden Faktoren: einmal sichere Bindung. Also
Ja.
zum Beispiel in der Kindheit, bei mir war es ja immer so, 5-Generationen-Haus oder 4 Generationen, unklar. Vier,
Viele.
glaube ich. Da war halt immer jemand da. Und ich wusste,
Ja.
wenn ich Langeweile habe, gehe ich zum Opa, dann gibt er mir eine Aufgabe. Wenn ich Hunger habe, dann gehe ich zur Oma. Wenn ich Geld brauche, gehe ich zu Onkel Heinz. Da sitzt die Knete immer locker. Und so hatte man immer seine Leute. Und es war ein Umfeld, wo man wusste, mit denen allen kriege ich den Shit geregelt.
Stabilität.
Stabilität, ja, ist
Ja.
wichtig. An alle Eltern Stabilität.
Ja,
Genau,
voll.
zweiter Punkt ist Selbstwirksamkeit erleben. Zum Beispiel, ich
Ja.
habe Einfluss auf mein Leben. Das
Ja.
entwickelt innere Stärke. Also, dass man zum Beispiel durch Herausforderungen geht und die selber meistert, nicht dadurch, dass man gerettet wird. Also auch da, wenn man Bezug zur Schule nehmen, wenn du ein Abitur geschafft hast, dann hast du es nicht geschafft, weil du eine geile Nachhilfe hast, sondern du bist da selber durchgegangen. Vielleicht hat die ein
Ja.
bisschen geholfen, aber du hast das geschafft.
Ja, voll. Also mein Sohn, der ist jetzt 10, der geht zum Parcours und klettert auch super gerne und so. Der ist manchmal auf sehr hohen Flächen unterwegs, wo ich so denke, ah, und dann sagt er immer zu mir, Mama, vertrau mir doch einfach, dass ich das kann. Und selbst wenn ich da runterfalle, ich habe gelernt, wie man runterfällt. Und dem ist Selbstwirksamkeit unausgesprochen auch sehr wichtig. Und das ist wirklich ein wichtiger, es ist wirklich gut, dass du das sagst. Weil Selbstwirksamkeit, also erlernen, also Fehler machen und merken, okay, das kann ich daraus ziehen. Das ist ja nicht, dass es bewusst abläuft. Ah, ich war gerade selbstwirksam.
Ja,
Ah, ich habe
stimmt.
gerade das und das gemacht. Aber Erfahrungen machen, zum Beispiel, ich habe mich verlaufen und habe dann doch irgendwann den Weg wieder nach
Ja.
Hause gefunden.
Ja, stimmt.
Kennst du Ronja Räubertochter?
Ja, natürlich.
Die fragt doch auch, als sie dann das erste Mal in den Wald geht, und was mache ich, wenn ich das und das mache? Dann gibt ihr Papa ihr mal eine Antwort. Ich glaube, es sind so drei, vier Sachen. Und jedes Mal, wenn er ihr eine Antwort gegeben hat, was sie dann machen kann, sagt sie, na dann ist ja gut. Und dann geht sie halt alleine, weiß nicht, als Achtjährige oder wie alt sie da ist, in den Wald und erlebt da die krassesten Sachen. Aber sie schafft es, da durchzukommen und sagt dann immer, na dann ist ja gut.
Ja, stimmt.
Das passt eigentlich ganz gut dazu, ja.
Oh, eine sehr resilientes Mädchen. Dritter Punkt, Fehlerfreundlichkeit und Perspektivwechsel. Also, resiliente Menschen bewerten Rückschläge nicht als Scheitern, sondern als Lernmoment. Sie fragen, was kann ich daraus mitnehmen, statt zu sagen, warum passiert immer mir sowas? War ja wieder klar.
Ja, genau, war ja wieder klar, ist mir halt passiert. Schöner Satz.
So, vierter ist körperliche Selbstregulation, dass wenn man merkt, dass dein Körper Stress hat, also dass man merkt, dein Herz wird schneller, es ist so eine Enge im Brustkorb oder im Hals, dass man Tools hat, wie man damit Entspannung herbeibringen kann. Und da nochmal angeknüpft an deinen Workshop, wo wir auch so eine, was war das, 4, 7, 8, wir
Ja.
atmen im Quadrat
Genau.
gemacht haben, oder sei es eine Meditation oder sei es Joggen oder was auch immer.
Bodyscan.
Ja, um da irgendwie aus dieser Schleife rauszukommen. Also in seinem Werkzeugköfferchen so ein paar Sachen zu haben, die einem dann helfen, dass man nicht so ein Opfer der Situation ist und dasteht und sich denkt, ja, fuck, heute zwei Klassenarbeiten. Ja, es kann ja nur scheiße werden. Es ist ja ganz furchtbar.
Ja,
Oder.
und das wirklich anwenden und dann merken, es hilft wirklich und wissen, was hilft mir wirklich, mir individuell. Und nicht den 20 anderen Leuten auf Instagram.
Ja. Genau. Und letzter Punkt, Ressourcen aktivieren, wie du schon vorhin gesagt hast. Manchmal ist es eine Umarmung von einer Person, die einem wirklich gut hilft, oder Natur, Humor, Gespräch mit der besten Freundin. Bei mir auch fester Tagesablauf. Ich merke auch häufig, wenn ich so in den Tag hineinloddere, dass ich dann auch nicht so viel auf die Kette kriege und abends dann auch ganz unzufrieden bin, weil ich halt an dem Tag nichts geschafft habe. Und dass man sich vielleicht so ein, zwei To-Dos reinbucht, so wie du es morgens mit deinem Sport machst, dann hat man das schon mal gemacht und hat schon mal was für sich getan.
Ja.
Das finde ich, tut auch immer ganz gut. Morgens direkt Laufschuhe an, einmal um den Block und dann erst anfangen mit dem ganzen Gedöns. Oder natürlich Journaling, Stichwort Tagebuch.
Meditation.
Ja.
Ja, also diese Sachen, die wir vorher noch aufgezählt haben, die so zu Routinen werden können, die sind ja alle nicht schlecht. Im Gegenteil, die sind alle super. Aber eben was für sich selbst finden.
Ja,
Und dann
jetzt bin ich fertig.
jetzt bist du fertig. Also jetzt
Jetzt
wollen wir
haben
die.
wir auch noch ein paar Tipps mitgegeben. Das ist ja auch wichtig.
Ja,
Soll
da
ja auch
bin ich
nicht
auch
mehr sein.
zufrieden. Es ist gut, dass du das jetzt nochmal eingeworfen hast. Es hätte gefehlt. Fällt mir das Lied ein, wie gut, dass du geboren bist. Wir hätten dich sonst so
Hätte mich
vermisst.
was sehr vermisst.
Genau. Hättest du diese Sachen jetzt nicht gesagt, hätten wir sie sehr vermisst. Insofern ist es gut, dass du es gesagt hast. Dankeschön.
Schön. Schön, dass wir
Ja.
zu zweit sind.
Wirklich. Also.
Okay, also, wie immer, bleibt interessiert, bleibt neugierig.
Und immer mal eine schöne Frage stellen.
Binden wir es ab wie eine gute Soße. Schönen Tag noch. Macht das Beste draus.
Bis
Viel Atmen.
bald. Tschüss.
Tschüss.